Radio.
Radio
hat einen Namen.
Hat einen Namen.
Fritz.
Podcast. Blue Moon. Mit Katrin Thüring, herzlich willkommen in dieser Mittwochnacht für alle Caro-Fans. Caro Corneli ist leider krank, aber ihr müsst keine Angst haben. Das ist jetzt kein Dauerzustand, dass ich euch voll laber, sondern ich darf dankenswerterweise einspringen und wir werden die nächsten 3 Stunden miteinander verbringen. Ich bin sowieso ja immer gespannt, was in den Sendungen passiert, aber heute irgendwie noch mehr, denn das ist ein Thema, ich habe gedacht, ich habe schon über alles mit euch gequatscht, aber darüber habe ich tatsächlich noch nie mit euch geredet, denn ich würde gerne mit euch über Krankheiten sprechen, über Dinge, also die passieren mit dem Körper oder mit dem Kopf, mit der Seele, auf die man keinen Einfluss hat. 0331 70 97 110. Die Überschrift ist also als junger Mensch krank werden und damit irgendwie umgehen. Da denke ich natürlich an tatsächlich schwere Krankheiten. Wenn man die Diagnose Krebs bekommt mit 22 oder der Bruder oder der beste Freund, wenn man auf einmal den AIDS-Test macht und denkt, das gibt's doch gar nicht, das gibt's ja gar nicht, das kann nicht mir passiert sein und HIV-positiv ist. Multiple Sklerose, ja, auch zwischen 20 und 30, Depressionen. All das hat hier heute Platz unter der 0331 70 97 110. Wie ist es, wenn man als junger Mensch krank wird? Also nicht, wenn man Oma und Opa, das ist auch wahnsinnig schlimm, ne? Ich will das gar nicht runterreden, aber das ist dann so, wo man so sagen kann, das ist halt der Lauf der Zeit. Aber zwischen 15 und 30 denkt man ja nicht ans Krankwerden. Da denkt man noch nicht mal daran, dass die Eltern krank werden. Aber wenn es auf einmal bei einem selbst zuschlägt und man damit leben muss und vielleicht Freunde dadurch verliert, in eine ganz andere Parallelwelt rutscht, dann ist das schon eine sehr spezielle, individuelle Geschichte, finde ich. Und deshalb freue ich mich auf all eure Anrufe 0331 70 97 110 und würde gerne beginnen mit Maja. Hallo Maja. Das ist ja schön, dass du sofort anrufst. Ich muss immer so lange kurbeln sonst, aber jetzt gehen die Telefone schon rund.
Ja, ich war gerade auf dem Weg mit dem Auto und habe es gehört und habe gedacht, Mensch, kann ich ja gleich mal anfangen zu erzählen, weil ja bei mir ist alles gut gegangen und ich war mit 27 auch dolle krank.
Ja, du bist jetzt 35?
Jetzt bin ich 35, genau. Mhm. Ist also schon ein Weilchen her. Ich konnte schon ein bisschen was verdauen. Und mit 27 habe ich halt die Diagnose Leukämie bekommen. Und zwar eine akute Leukämie. Und war fast 4 Monate im Krankenhaus mit allem Chemotherapie und was halt dazugehört. Und ja, und das war halt wirklich eine ganz eine harte Zeit, muss man echt mal so sagen, auch für meine Familie. Ich hatte damals schon eine Tochter und mein Mann dazu sozusagen. Und muss ich aber so sagen, ist es ja für die Angehörigen immer eigentlich schwerer als für einen selber. Man selber kriegt es ja gar nicht so mit irgendwie, ne? Man denkt, ja gut, man ist zwar krank irgendwie, aber man ist ja auch nicht zu Hause. Und zu Hause sitzen die alle und heulen sich echt die Augen aus. Und das kriegt man gar nicht mit, weil man ein Krankenhaus festsitzt irgendwie. Mhm. Und dann erwartet man, Mensch, kommt mich doch mal besuchen, ne? Und dann kommen die und dann gehen die wieder. Und man ist dann wieder mit sich quasi ja alleine so, aber man kriegt das nicht mit, was zu Hause passiert. Also ich glaube, im Nachhinein ist es für die anderen viel schlimmer als für einen selber.
Okay, aber Maja, lass uns doch nochmal zurückgehen. Wie hat es denn angefangen, als du dann mit 27 die Diagnose bekommen hast? War das eine Zufallsdiagnose? Ging es dir nicht gut?
Ja, es war eine Zufallsdiagnose. Dazu muss ich sagen, also das war sowieso ganz eine ganz blöde Situation. Ich war nämlich mit meinem zweiten Kind schwanger. Und ich war schon 5. Monat, habe irgendwann gemerkt, also irgendwas ist nicht richtig, weil kam keiner Babytritte mehr und so, ne? Das ist ganz blöd gewesen und mich vom Frauenarzt, ich wusste eigentlich schon, was sie sagt und hat gesagt, naja, ist nicht keine Herztöne und so, ne? Und daraufhin bin ich ins Krankenhaus und weil ich ja schon so weit war, kann man das ja nicht einfach so, ne? Man muss irgendwie das richtig so zur Welt kriegen, so, ne? Und in dieser Vorbereitung wurde halt da Blut abgenommen und da wurde halt festgestellt, Moment mal, hier ist irgendwas mit dem Blut nicht richtig. Und so wurde mir das auch erstmal gesagt. Die haben mir gesagt, das kann gar nicht hier ihr Blut sein. Wenn das jetzt ihr Blut wäre, dann hätten sie eine ganz schlimme Krankheit. Da muss ein Fehler im Labor passiert sein, wir müssen nochmal Blut abnehmen. Ne?
Oh Gott.
Weil ich habe ja, ich habe mich auch gar nicht so gefühlt. Also ich war überhaupt nicht, habe mich nicht angefühlt, ne? Und ja, das zweite Mal Blut abnehmen hat sich dann bestätigt, ist da Tatsache mein Blut gewesen. Und ja, und dann wussten die erst gar nicht, was ist es nur genau, oder vielleicht haben sie es mir auch nur nicht gesagt. Also jedenfalls zu schnell. Erst am dritten Tag jedenfalls kam dann endlich mal eine Ärztin zu mir und hat zu mir gesagt, ja, also sie haben Leukämie. Wir wissen aber noch nicht, welche Art, weil es gibt ja über 30 verschiedene Sorten Leukämie. Mhm. Ne? Und ja, so fing das an. Und dann
konntest du mit dem Wort, mit der Krankheit Leukämie direkt was anfangen? Oder hast du es dann gegoogelt oder hast du irgendjemanden gefragt? Hast du gar nicht dich drum gekümmert?
Na, ich wusste schon, was Leukämie ist, aber also ganz ehrlich, wie gesagt, ich stand ja mitten im Leben. Ich habe mich nicht krank gefühlt und alle Symptome, die auf eine Leukämie hindeuten, sind identisch, muss man mal so sagen, mit denen einer Schwangerschaft. Also schnell blaue Flecke. Man wird einem schwindelig, dann kriegt man vielleicht Zahnfleischbluten, man ist schlapp, man ist schnell müde. Das sind alles Sachen, die hat man eh, wenn man schwanger ist. Mhm. Ne? Und deswegen habe ich das überhaupt nicht so in Verbindung gebracht. Und ja, ich habe erst gedacht, die haben das verwechselt. Ich war total der Meinung, die haben irgendwie, das kann nicht sein, das ist nicht mein Ding. Also total die Verdrängungs... also wirklich, ich habe es nicht ernst genommen zum Anfang. Oder ich wollte es nicht wahrhaben. Aber dann hieß es ja, also wir können das hier gar nicht machen in unserem Krankenhaus. Ja, ich musste dann sofort den Tag noch, als dann rauskam, Leukämie, in die Charité nach Berlin. Und da ging es gleich richtig los, ja, da ging die Maschinerie richtig los, da bin ich abends angekommen und bis in der Nacht um 4 haben die da gleich irgendwelche Sachen mit mir gemacht, ja, also richtig die Diagnose und gleich sofort die Nacht ging ja meine Chemotherapie auch schon los und da habe ich erstmal gemerkt, Moment mal, was läuft denn jetzt hier?
Mhm.
Ja, also und wie gesagt, das war auch eine echt blöde Zeit. Weil, wie gesagt, ich hatte schon eine Tochter, ne, und meinen Mann dazu und die waren halt, wir wohnen außerhalb, hinter Eberswalde noch und meine Tochter war damals 6, schulpflichtig und, also fast schulpflichtig, sag ich jetzt mal, mein Mann ist berufstätig gewesen und wir konnten uns nicht jeden Tag sehen. Und das war das Allerschlimmste, ne. Die kamen halt, mein Mann kam einmal alleine in eine Woche und dann noch zusätzlich mit Kind am Wochenende und das war's. Also zweimal die Woche habe ich irgendwie meine allerliebsten gesehen. Ich meine, gute Freunde und Verwandte und so. Ich hatte echt Glück, die kamen wirklich zuhauf. Ich musste echt Listen machen, weil ich durfte immer nur 2 gleichzeitig empfangen. Ich wurde ja so abgeschottet und also mit so einer Umkehrisolation, so heißt das. Also alle, die zu mir mussten oder durften, die mussten sich ja, mit Atemschutz und Schutzkleidung anziehen, ne? Weil ich mein Immunsystem total runtergefahren wurde, halt auch durch die Chemo, ne? Und also ich habe ihn nur 2 in der Woche gesehen.
Und wie lange warst du da im Endeffekt wie lange hast du die Chemo gemacht im Krankenhaus?
Na, also ich hatte so Unterbrechung, so ein Chemo-Ding geht immer irgendwie um 3-4 Wochen und dann hat man, wenn man Glück hat und die Zellen machen mit, das läuft so nicht bei jedem gleich, dann darf man für 2-3 Tage nach Hause, wenn die Zellen sich wieder erholt haben und man das zu Hause aushalten würde, weil alleine schon, was weiß ich, die Blumentöpfe und wenn man einen Hund oder irgendwas zu Hause hat, das wäre schon viel zu viel für den Körper, das würde der sonst nicht aushalten. Also es ist so ein Einzelfall-Ding. Aber ich durfte immer so 2-3 Tage nach Hause zwischen den Chemos und es waren 3 kompakte Chemoblöcke und dann durfte ich halt dazwischen immer so 2-3 Tage nach Hause. Und dann habe ich mir aber zum Schluss nach der letzten Chemo, nach dem letzten Chemoblock noch so einen blöden Leberpilz im Krankenhaus eingefangen. Dann durfte ich nochmal ins Krankenhaus, weil ich Brustfieber gekriegt habe und so.
Und über welche Zeit hat sich das jetzt von der Diagnose bis ich kann jetzt aus dem Krankenhaus richtig raus? Wie lange hat sich das hingezogen, dass du wusstest, ich muss nicht wieder übermorgen rein?
Ja, so 4 Monate.
Okay. Und ja, sag also mal, wie hast du die Leukämie, Chemo vertragen?
Na, das volle Programm. Also natürlich, ich hatte Haare fast bis zum Hintern, die waren gleich nach 10 Tagen waren die weg. Komplett enthaart, der ganze Körper. Also man hat ja nicht mehr Augenbrauen und keine Wimpern, es ist alles weg. Und also damit ging es ja schon mal also vom Aussehen her los. Und dann ist natürlich also das Körperliche. Also man kann sich ja kaum noch bewegen. Das ist alles, man ist so schlapp und die Kotzerei, auf Deutsch gesagt. Also wirklich war, es ist ja nur noch ein Übergeben. Und ich war vorher schon nicht dick, sage ich mal so. Ich hatte mit meiner Schwangerschaft zwar schon ein paar Kilo mehr drauf. Also ich bin so 1,65 groß und habe damals 60 Kilo gewogen, als ich ins Krankenhaus kam. Und nach dem Ganzen habe ich bloß 43 Kilo gehabt. Und das war ich. Also man kann auch nicht mehr essen. Das geht auch nicht.
Weil du vorhin gesagt hast, dass es für die Angehörigen, für deinen Mann, für deine Tochter, wahrscheinlich auch für deine Eltern eher schlimmer war als für dich, weil du in dieser Maschinerie drinne warst und es gar nicht richtig gecheckt hast, oder wie?
Nee, also ich muss sagen, also ich weiß nicht, ob es anderen vielleicht da anders geht, ob die sich, ich bin doch so ein lebensbejahender Mensch, muss ich dazu sagen. Ich sehe immer ganz viel positiv und ich habe immer schon, also ich war von Anfang an der Meinung, naja, dann machen wir das jetzt hier und dann ist gut, ne? Mhm. Und dann wird irgendwann wieder gut sein. Aber man kriegt das nicht mit, dass zu Hause, also das Leben zu Hause läuft ja wirklich weiter und die merken immer bloß alle, boah, die ist schwer krank und so. Und die wissen ja gar nicht, dass man selber das gar nicht als so gravierend empfindet, sage ich jetzt mal. Ich
meine, genau, du hast es jetzt nicht so gravierend gefunden. Ich bin sehr gespannt, ob was wir heute Abend noch für Geschichten hören. Ja. Das bedeutet, dass du aber auch nie darüber nachgedacht hast, dass du es vielleicht nicht schaffen könntest und mit 27 sterben?
Naja, ich muss sagen, also in der Chemopause, in der ersten, als ich nach Hause war, habe ich ein Testament geschrieben. Ich habe die Verfügung geschrieben, wer sich um die Tochter, meine Tochter kümmern soll, also unsere Tochter. Ich hatte damals das alleinige Sorgerecht. Ich habe den Nachnamen von meiner Tochter, wollte ich unbedingt, dass der geändert wird. Der hieß, ne, der war nämlich auf meinen Nachnamen. Ich wollte unbedingt, dass die den Nachnamen von meinem Mann kriegt. Mhm. Das habe ich mit, also ich war mir schon bewusst, dass es vielleicht schief gehen kann. Ich habe alles in die Wege geleitet, quasi, dass alles geregelt gewesen wäre, wenn ich wirklich das nicht überstanden hätte.
Aber das ist ja, also es ist für mich zum Hören schon schwer aushaltbar, irgendwie mit 27 und einem kleinen Kind ein Testament zu schreiben. Ja. Aber also wirklich sich mit dem Gedanken zu beschäftigen, dass ich mein Kind nicht aufwachsen sehe, das ist ja grausam. Also ja. Auch wenn du sagst, du bist ein positiver Mensch, dann musst doch, also du warst jetzt wahrscheinlich nicht davor, in eine Depression zu gehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es vielen in der Situation so gehen würde, dass man einfach da seelisch in große Abgründe gucken muss.
Ja, das, also wie gesagt, das war für mich, das Allerschlimmste war, dass meine Familie, also mein Mann und meine Tochter nicht um mich herum waren oder weil sie nicht konnten. Ging einfach nicht, ne? Das war für mich das Allerschlimmste. Und der Gedanke, dass ich mein Kind nicht sehen kann, vielleicht, wenn ich wirklich da das nicht überstehe, das, also natürlich habe ich die Gedanken auch gehabt. Und es gab auch einzelne Nächte, wo ich im Krankenhaus gelegen habe und mir die Augen ausgeheult habe. Mhm. Also das gab es schon. Aber das war vereinzelt, muss ich jetzt mal so sagen. Das war wirklich vereinzelt. Die meiste Zeit ist man ja wirklich, also man ist mit sich so beschäftigt eigentlich. Ich habe da nicht so viel Zeit gehabt. Und wie gesagt, das Glückliche war, dass ich rund um die Uhr Besuch hatte. Ich hatte wirklich, also ich musste Listen machen, wer kommen darf, ja. Das, und die hat abgelenkt, die haben mir Sachen mitgebracht. Ich habe da, was weiß ich, wir haben da, ich hatte da so einen kleinen DVD-Player. Den habe ich mir damals extra gekauft gehabt fürs Krankenhaus in meiner ersten Chemopause. Und dann kamen die ständig mit irgendwelchen DVDs. Die haben zusammen DVDs geguckt und die haben mir CDs gebrannt mit irgendwelchen Liedern drauf und so, die, wo ich war beschäftigt.
Also, das ist aber nicht nur, es ist ja das Schlimmste an Krankenhausbesuchen, finde ich, wenn man sie ans Bett setzt und die Leute dann nur über die Krankheit sprechen.
Ja, genau. Das ist es auch. Das
aber
ist
weißt du, was ich auch schlimm finde, wenn, also ja. Du sagst ja, dass das Ablenken dir geholfen hat. Was ich mir vorstellen kann, also dass man, ich finde Ablenkungen alles super toll, aber man muss ja auch mal vor anderen traurig sein dürfen oder Angst haben vorm Tod oder so, ne? Ja. Dass das aber auch Platz hat.
Anders. Die erste Zeit, als ich da lag und die Freunde kamen rein, na, die sind ja nicht mit dem Lächeln reingekommen. Mhm. Und meine Schwiegermam und meine Mutter, na gut, meine Mutter nicht, aber meine Schwiegermam, die sind reingekommen und die haben mich gesehen und haben angefangen zu heulen. Mhm. Als meine Tochter immer kam, da mussten wir uns so zusammenreißen, also ich mich besonders, dass ich nicht losplänne, ne? Mhm. Ich war so froh, wenn die da war und ich habe sie jetzt am liebsten bei mir behalten, aber irgendwann war es abends und die musste los, die war erst weg. Die kann ja nicht bis abends um 10 nach Donner eine Stunde nach Hause fahren und dann irgendwann erst ins Bett oder so. Das geht ja alles nicht, ne? Mhm. Und das war wirklich, das waren so Momente, wenn die dann abgehauen sind, da habe ich dann echt gedacht, boah, ja. Ja. Und das, also ich weiß ja nicht, wie, ob ihr wisst, wie das da aussieht in der Charité. Man hat halt, also bei mir war es so, ich hatte ein Zimmer, das war irgendwie im 4. Stock. Und dann hat man eine riesen Glasfront vorne. Und ich habe ja dann mal von meiner Chemotherapie, hat man so Schläuche dran. Ja, ich hatte so einen Zugang, der halt die ganze Zeit blieb. Da lief ja dann die ganze Chemosuppe durch. Ne? Und das läuft ja 24 Stunden am Tag. Das geht nur ab für vielleicht 10 Minuten am Tag. Okay. Und ansonsten ist man an diesen Schläuchen und diese Schläuche sind, naja, ich weiß gar nicht, ich glaube 7 oder 10 Meter lang und das ist der Radius, in dem du dich bewegen kannst vom Bett. Weiter geht nicht. Du kannst nicht raus, du kannst, weil das ist eine Station, die ist da festgemacht, ne? Du kannst es nicht mitnehmen, du kannst nichts machen. Du kannst nur in deinem Zimmer sitzen, aus deinem Glaskasten gucken. Für mich war das immer mein Terrarium, so habe ich es genannt. Und da habe ich bin im Mai reingekommen, ich habe den Frühling gesehen, ich habe den Sommer gesehen, ich habe den Herbst gesehen. Und als ich dann wieder zu Hause war, da war es dann Ende Oktober und es wurde langsam, also so wirklich doller Herbst. Und da habe ich gedacht, toll, ich habe schön die ganzen Jahreszeiten verpasst. Ne?
Mhm.
Und also das kriegt man erst so mit, wenn man zu Hause ist. Also und in diesem sterilen Raum.
Naja, da ging es nur ums Überleben ja eigentlich auch, ne?
Ja, irgendwie schon. Aber mich hat das so abgenervt, ja, dass ich da sein musste.
Ja, das verstehe ich, ja.
Ja,
und
total.
Sag mal, hast du noch mal ein Kind bekommen?
Ja.
Ja,
tatsächlich.
Schön.
2 sogar.
Toll.
Ja, also erst dieses Jahr dann, naja, wir wissen nicht so richtig, ob es noch geht und so, ne?
Mhm.
Und ich habe ja gleich, also die wussten ja, ich war schwanger und so. Und wahrscheinlich war das das Glück, dass ich in dem Moment schwanger war, weil keine anderen Eizellen in dem Moment irgendwie herangereift sind, weil mein Körper war ja gerade schon mit einer Schwangerschaft beschäftigt. Und dann habe ich von denen so ein Mittel bekommen. Das haben die so genannt, was haben die gesagt? Die haben gesagt, da ist sozusagen, dass die Eizellen in so einer Art Schockstarre werden und man wird in künstliche Wechseljahre versetzt, dass da nichts mehr heranreift. Und das hat sozusagen die Eizellen geschützt.
Mhm.
Und tatsächlich hat es auch funktioniert, weil also ich musste 2 Jahre lang weiter Chemo machen, aber die war dann nicht mehr stationär, sondern ambulant. Ich habe also insgesamt 3 Jahre Chemotherapie gehabt und nach den 3 Jahren musste ich noch weitere 1,5 Jahre warten und habe dann noch so eine Entgiftung gemacht sozusagen für den Körper, also für mich selbst. Und dann haben wir versucht, schwanger zu werden und das hat dann tatsächlich geklappt und dann ist endlich erst unsere Tochter und nochmal ein Jahr später unser drittes Kind, dann noch ein Sohn gekommen.
Okay.
Und die sind alle wohlauf und es geht gut und ich habe, das war das Schlimmste, habe ich gedacht, Mensch, wenn es wirklich wagst, nicht, dass sie irgendwas haben oder so, ne, kann ja auch sein, aber da haben sie mir gleich gesagt, also wenn es dann klappt und wenn das Kind dann sitzt, also dann ist auch alles gut, ansonsten macht der Körper das auch gar nicht.
Maja, auf alle Fälle vielen Dank, dass du diese Sendung heute eröffnet hast.
Na,
und
ja, wie gesagt, auch wenn eine schlimme Krankheit und das ist alles echt zum Kotzen, aber vergesst mich, liebe Leute, hinterher geht das wirklich, meistens geht das Leben weiter. Das ist echt so.
Danke dir, bis bald.
Ja, bis dann, tschüss.
Tschüss. 0331 70 97 110 ist die Telefonnummer in diese Sendung. Wer sich gerade erst reingeschaltet hat und gedacht hat, oh Gott, was ist das denn? Ja, heute ist so ein bisschen, oh Gott, was ist das denn? Denn wir sprechen darüber, wie es sich anfühlt, als junger Mensch krank zu werden. Also nicht mit 60, 70, sondern alle von euch, die ja zwischen 15 und 30 oder so tatsächlich schwere Diagnosen bekommen haben. Depressionen, HIV, Krebs und so weiter oder auch eure Geschwister oder eure Freunde. Ihr seid heute herzlich eingeladen und euch mal oder uns mal eure Geschichte zu erzählen. Hallo Martin.
Hallo.
Herzlich willkommen. Du bist schon ganz lange da. Entschuldige bitte, dass ich jetzt erst mit dir spreche, aber heute dauert es, glaube ich, immer ein bisschen länger, bis man sich so unterhalten hat. Aber ich gebe dir jetzt auch genug Raum. Du rufst an aus Brandenburg, bist 27 Jahre jung.
Ganz genau, richtig.
Und erzähl doch mal deine Geschichte. Also du bist krank oder kennst jemanden Junges, der krank ist?
Nee, ich bin selber krank. Also ich leide seit meinem 10. Lebensjahr an einer Autoimmunerkrankung, die sich Morbus Crohn nennt. Und diese Erkrankung hat mit dem Darm zu tun.
Aha.
Und das Ganze hat sich damals so ereignet, dass ich ganz oft krank war. Ich war früher mit 10 Jahren sehr sportlich, war im Schwimmverein und war immer zu krank, Ohrenentzündung, das volle Programm.
Okay.
Und es wurde nie rausgefunden, was ich habe. Und dann wurde Magenspiegelung, Darmspiegelung und so weiter gemacht.
Alles, als du noch so ein kleiner Knirps warst?
Ja, mit 10 Jahren.
Ja.
Das volle Programm, also das war wirklich sehr belastend für mich, weil kleine Kinder, ja, man mag halt einfach nicht Blut abnehmen, das volle Programm, was mit Nadeln zu tun hat.
Ja.
Und es war wirklich sehr belastend und dann hat mein Kinderarzt herausgefunden, dass ich an Morbus Crohn leide.
Morbus Crohn?
Morbus Crohn, genau.
Mhm.
Das ist eine Erkrankung des, in meinem Fall, des Blinden- und Dickdarms, also ist quasi in dem Übergang vom Blinden- und Dickdarm.
Und was genau ist die Erkrankung, also was genau passiert da in deinem Körper, was bei anderen, die das nicht haben, nicht passiert?
Du musst dir so vorstellen, dieser bestimmte Teil des Darms, der ist bei mir angeschwollen. Wenn, wie jetzt in meinem Fall momentan gerade wieder, der verengt sich quasi der Darm. Demzufolge passt einfach gar keine Nahrung mehr durch.
Mhm.
Und man bekommt sehr starke Darmkrämpfe,
ja,
die ihn wirklich an sehr viel hindern. Also jetzt zum Beispiel zum Zeitpunkt wieder, dass ich einfach nicht vernünftig essen kann. Ne? Demzufolge bekomme ich jetzt sehr starke Medikamente, Cortison. Ich bekomme jetzt am Tag gerade 40 Milligramm Cortison.
Mhm.
Und jeder, der Cortison mal genommen hat, weiß, dass es den Körper ziemlich aufschwemmt. Und dementsprechend kriegt man auch starken Hunger.
Aber du kannst, ja.
Ja, bitte?
Aber du kriegst starken Hunger, aber kannst dann nicht alles essen oder kannst gar nichts essen gerade?
Na, die Sache ist, ich kann zwar essen, aber großteils kommt es wieder raus.
Okay, ja.
Und das ist die ganze Problematik dahinter und dementsprechend ist man halt auch nicht körperlich belastbar.
Und das ist auch tatsächlich eine chronische Krankheit, dieses Morbus Crohn, dass man, da sagt man nicht so, Martin, aber wenn du das jetzt noch durchhältst, dann hast du es geschafft, sondern das wirst du dein ganzes Leben lang haben.
Das ist eine chronische Erkrankung. Ich habe dementsprechend auch einen Behinderungsgrad von 50% dadurch.
Mhm.
Und ja, wie gesagt, haben wirklich sehr viele Menschen. Und mir ist nach einigermaßen gut mit dieser Erkrankung. Ich habe Menschen auf Treffen gesehen, die wirklich sehr knöchrig waren, sehr abgemagert. Und in meinem Fall geht es noch. Also ich bin jetzt persönlich 1,93 groß und wiege 85 Kilo. Das geht noch. Aber es gab auch schon Zeiten, da habe ich 20 Kilo weniger gewogen.
Aber Martin, weißt du, was ich mir auch vorstellen kann? Da wirst du mir wahrscheinlich recht geben. Es ist ja auch nicht das Angenehmste, über seinen Darm zu sprechen, ne?
Nee, die meisten denken halt wirklich immer, ach ja, der hat eine Darmerkrankung. Das ist wie bei einer Magen- und Darmgrippe.
Ja, genau. Oder dieses Ganze, ich bin, kann keine Milch trinken. Ach, dann soll der doch mal so eine Tablette nehmen oder so. Ne, so eine Laktose, aber es hat damit ja gar nichts zu tun.
Nee, richtig, genau.
Und wenn du sagst, du warst auf so Treffen, was sind das dann für Treffen?
Naja, wo halt sich Leute, Gleichgesinnte quasi treffen können, die sich austauschen, wie die Krankheit sich bei dem jeweiligen Menschen verhält. Weil im schlimmsten Fall zum Beispiel, darüber wird bei mir jetzt gerade diskutiert, ist, ob es eine Operation gibt, in dem der schädliche Teil des Darms entfernt wird und dann wieder zusammengenäht wird.
Okay, und wäre das was für dich interessant ist, oder ist das was, wo du sagst, oh Gott, also Höchststrafe?
Da habe ich ziemlich große Panik vor, weil bei 50% der Operierten ist genau an der Stelle, wo sie wieder zusammen, wo der Darm wieder zusammengefügt wurde, sind diese Bakterien quasi, diese Krankheit auslösen, wiedergekommen. Und wenn sie mich da operieren, dann falle ich halt auch für eine längere Zeit komplett aus, weil ich halt nichts machen darf, was quasi die Bauchmuskeln anstrengt. Die Bauchmuskeln sind dann mit dem Darm so ein bisschen verbunden.
Ja.
Und das beeinträchtigt einen ja bei nahezu allem.
Ja, aber kannst du nochmal konkret sagen, aber du gehst ganz normal arbeiten. Du hast ja gerade gesagt, du hast 50%, glaube ich.
Ich habe 50%, genau.
Ja, aber gehst normal arbeiten? Bist du in einer Beziehung?
Nee, ich bin Single und ich habe heute erst die Zusage für eine neue Arbeit bekommen.
Na, herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, ja.
Das ist ja schon mal was. Aber sag mal, unabhängig davon, ist das auch so ein bisschen so ein Kennenlernen-Killer oder so, dass man sich denkt, oh, oder ist es für dich so normal zu sagen, ich habe halt Morbus Crohn, das gehört zu mir dazu und fertig?
Ich muss sagen, ich habe diese Erkrankung, ich habe sie zwar dauerhaft, aber sie schadet meinem Leben nicht dauerhaft, sag ich mal so. Es gibt immer so Zeiten, die sind so alle 2 Jahre. Da wird die Krankheit wieder ein bisschen schlimmer. Dementsprechend falle ich wirklich relativ oft aus. Am Wochenende, wenn Freunde mich ein, dann kommen, wir wollen feiern gehen. Kann ich halt einfach nicht, weil ich zu Hause liege, weil es mir schlecht geht, weil ich schwach bin. Und demzufolge ist es im Endeffekt auch ein Hinderungsgrund, manchmal Leute kennenzulernen. Ne?
Ja, klar.
Ja.
Mhm.
Und das ist jetzt halt gerade auch der Fall und ich liege heute jetzt auch schon wieder lang, weil es mir heute auch nicht so gut geht.
Und hast du denn, hat dir das geholfen, auf diese Treffen zu gehen oder vielleicht im Internet oder sowas mit Leuten zusammen zu sein, die eben genau das auch erleben, indem man sich so verstanden fühlt?
Also ich muss sagen, ich war jetzt mittlerweile bei 2 Treffen.
Mhm.
Eins war bei euch in Potsdam, das andere in Berlin. Und ich muss sagen, ich gehe nicht gerne zu diesen Treffen. Weil ich finde, wenn man sich wirklich dauerhaft mit dieser Krankheit auseinandersetzt, beeinflusst die ja irgendwie auch mein Leben. Und ich möchte nicht dauerhaft mit so negativen Sachen umgeben sein. Ich finde, wenn man mit positiven Sachen umgeben ist, wirkt es wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Krankheit selber vom, wie nennt man das? Vom Einfühlungsvermögen her für einen selber.
Okay. Aber das ist ja auch, glaube ich, sehr individuell, ne? Manche, die gehen dann gerne in solche Gruppen oder vielleicht auch in Selbsthilfegruppen, wo es Leuten ähnlich geht. Und dann gibt's Menschen wie dich, die sagen, ey, das zieht mich so runter. Und da irgendwie nur noch darüber zu reden, ist nicht mein Ding. Aber es ist ja cool, dass du es wenigstens mal ausprobiert hast.
Ja, ganz genau, definitiv. Also mir war es halt mal wichtig, auch Leute zu sehen, die sowas haben.
Mhm.
Weil vorher hatte ich mich immer so abgeschaut. Dann haben meine Eltern gesagt, wo ich noch jünger war, so mit 14, 15, geh doch mal hin, komm doch mit. Dann sind die alleine hingegangen, um sich schlau zu machen. Und ich wollte nicht. Und jetzt seit 5, 6 Jahren war ich jetzt halt bei 2 Treffen. Und habe gesagt, ich setze mich da ein bisschen mehr mit aus der Krankheit auseinander.
Mhm.
Und ich weiß noch nicht, ob ich jetzt zu weiteren Treffen gehen werde. Weil ich jetzt auch in meinem weiten Bekanntenkreis Leute gefunden habe, die gleiche Erkrankung haben, aber schon weitaus länger daran leiden.
Okay.
Und dementsprechend hat man dann nochmal Leute, wenn man nicht spontan trifft, in so einer kleinen Stadt wie bei uns hier.
Brandenburg,
genau. Ja, Brandenburg kennt jeder.
Brandenburg kennt jeder, fahre ich auch oft durch. Ja, Martin, letzte Frage an dich. Ist es was, wo du öfter mal sagst, Mensch, warum ich?
Ja. Definitiv.
Lässt sich nicht vermeiden, ne?
Lässt sich nicht vermeiden. Das frage ich mich sehr oft zum Beispiel. Wenn ich halt einfach wieder merke, du kannst heute das nicht machen, was du willst. Der Geist ist willig, aber der Körper nicht.
Mhm.
Dann bin ich wirklich sehr angepisst davon.
Das glaube ich dir. Martin, toll, dass du angerufen hast.
Ich bedanke mich, ja.
Liebe Grüße nach Brandenburg.
Ja, schöne Grüße nach Potsdam.
Mach's gut. Tschüss.
Ja, schönen Abend noch. Ciao.
Fritz.
Blue Moon. Mit Thymi, Tag zusammen. Die liebe Caro ist krank. Gute Besserung von hier. Nächste Woche wieder für euch da. Deswegen darf ich heute vertreten und würde gerne mit allen von euch sprechen, die ja krank sind oder mal krank waren. Das ist ja eigentlich so ein ganz normales Thema, ne? Wenn wir jetzt beim Rentnerfunk wären, dann könnten wir uns darüber austauschen, welche Krankheiten wir so haben. Und dann ist es ja schon deprimierend und schlimm. Aber ich finde, wenn man als junger Mensch zwischen 15 und 30 krank wird, also dann haut einen das Leben nochmal mit einer anderen Wucht um. 0331 70 97 110. Also erzählt mir von euren Diagnosen, die ihr oder eure Geschwister, Freunde von euch bekommen haben. Das können, oder also Krebsdiagnosen, HIV, Leukämie haben wir ja schon gehört und so weiter. Das sind natürlich auch Unfälle, ja. Da hat man gerade seinen Motorradführerschein, fährt über Land und danach sitzt man krank jahrelang in der Reha. Also alles, was dafür sorgt, dass unser Hirn, also auch Depressionen und so weiter oder unser Körper nicht mehr das macht, wovon man eigentlich ausgeht, wenn man jung ist. Nämlich einfach nur für uns da sein und sich keine Gedanken um den Körper machen. Das ist heute unser Thema. Also ruft gerne an 0331 70 97 110 als junger Mensch krank zu werden. Das ist das Thema, habe ich schon tausendmal gesagt, ich stotter hier rum. Ne? Ich muss, das ist auch, weil ich die ganze Zeit denke, ich muss doch noch meinen schönen Titel spielen, Gott und Weit die Schönste, den ich immer zum Anfang der Sendung spiele und seit 37 Minuten habe ich es vergessen. Es tut mir leid. Auf schöne 2,5 Stunden, die wir noch vor uns haben. Und wie gesagt, Gott und Weit heißt die Kapelle mit die Schönste. Herzlich willkommen im Blue Moon. Ja, herzlich willkommen in diesem Blue Moon, die ja in 20 Minuten wird diese Sendung zur Late Line. Wir schalten uns also deutschlandweit auf ganz viele Jugendsender der ARD drauf. 20 Minuten sind wir noch hier in Berlin und Brandenburg, jedenfalls alleine und haben es kuschelig. Ihr könnt noch anrufen unter der 0331 70 97 110. Und heute würde ich gerne mit allen von euch sprechen, die die krank sind oder schon mal krank waren. Und damit meine ich jetzt nicht einen Schnupfen. Okay, wenn ihr seit 10 Jahren chronischen Schnupfen habt, könnt ihr natürlich auch anrufen. Aber Krankheiten, die einen schon so aus der Bahn werfen. Also das Schlimmste ist natürlich, wenn man Diagnosen bekommt, wie du hast noch 2 Jahre zu leben. Oder aber auch ja chronische Schmerzen immer zu haben, vielleicht nach einem Unfall mit dem Motorrad oder mit dem Auto, den ihr hattet. Die Diagnose Krebs, die Diagnose HIV, das alles hat hier heute Platz. Natürlich, wenn ihr selbst davon betroffen seid als junge Menschen, aber auch wenn es Geschwister von euch sind oder ein bester Freund oder so, wo man denkt, krass, also man hatte so gar nichts mit dieser Welt zu tun und auf einmal ist man in der Parallelwelt drin und guckt so aus dem Krankenhausfenster und denkt sich, das kann nicht sein, das kann nicht sein, dass ich es bin. 0331 70 97 110, das ist die Telefonnummer. Und Robert.
Guten Abend.
Guten Abend. Du bist 25 Jahre jung, rufst an aus Berlin.
Richtig.
Und hast du körperliche Probleme, seelische Probleme?
Seelisch oft verdrängt, körperlich mehr als präsent.
Okay, erzähl mal.
Ich möchte dazu vorneweg sagen, dass wirklich mein Beileid für all diejenigen, die unter diesen Krankheiten leiden, von denen du gerade alle erzählt hast, sei es HIV, Herzleiden, körperliche Beschwerden, die wirklich diagnostiziert sind. Bei mir war es leider der Fall, dass ich seit 5 Jahren unerklärliche Schulterschmerzen habe, die mit unserer modernen Wissenschaft einfach nicht diagnostizierbar sind. Das, wenn du nämlich, deswegen habe ich angerufen, erzählt hast, Depressionen, die halt irgendwie dazu dann im Umweg führen, hat mich das hart geknickt, als ich aus dem Leistungssport rausgefallen bin.
Oh Gott, ja, das glaube ich dir. Dann lass uns mal dahin nochmal zurückgehen. Du bist also 20 Jahre jung, vor 5 Jahren gewesen. Warst Leistungssportler in welchem Feld?
Ich hatte eine osteuropäische Mama, die mich in vielen Feldern versucht hat. Aber den Ehrgeiz habe ich mir beibehalten und letztendlich ist es dann über Eislaufen, Ballett zum Fußball gekommen und ich hatte da so eben irgendwie so einen kleinen jünglichen Traum, so Fußballtorwart zu werden. Ja,
das war jetzt bist halt du aber Schönheitskönigin.
Jetzt bin ich, ja, danke. Nehme ich mit. Das macht mir auch ein Lächeln. Aber es war tatsächlich ein Wunsch, dann doch irgendwann Fußballtorwart zu werden. Und sei es damals, egal wie ich das mit dem Kicken so vereinbaren konnte, 2 Hände hat mir Gott gegeben, ein Spagat konnte ich und dann haben sie mich zwar prima Ballerina am Tor genannt, aber es hatte doch seine Wirkung halt. Ne?
Ja.
Und die Hoffnung hast du halt so dann immer gehabt. So, ja, man wünscht sich das natürlich so, dass man da erfolgreich wird und es hat mich total ausgebremst damals.
Ja. Und dann hast du irgendwann gemerkt, also gab es einen Punkt, wo es angefangen hat, dass du eine Schulterschmerzen hattest, wo man dann im Nachhinein denken konnte, ja, da habe ich mich auch komisch bewegt oder bin ich hingefallen oder sowas? Oder hat es einfach auf einmal angefangen zu strahlen so?
Es fing an zu strahlen. Es ging so weit, dass ich tatsächlich taube Finger, Hände, Arme, also erschlaffenes Gefühl bei Anspannung bekommen habe. Mhm. Und dann irgendwann fängt dann an, der Kopf halt mitzuarbeiten. Das enttäuscht einen. Dann geht es vielleicht wieder einen Tag besser. Man probiert, man geht zum einen Arzt, zum anderen. Der spritzt einem hier, der sagt, probier's mal mit der Übung. Und dann geht's nicht. Das sind so diese Hoffnungsschimmer, die dann aufkommen. Und die werden dann halt immer je und je zerstört. Das ist dann halt eben, der Körper streikt in irgendeiner Art und Weise.
Ja.
Schlimmer wurde es dann halt letztendlich, wenn man dann halt sagt, gut, Leistungssport ist was für gesunde Menschen. Wie sieht es denn beruflich aus? Was möchtest du weitermachen? Und überall da stand eben jedes Problem immer im Weg. Sei es, ich hatte einen Wunsch, schon was in Richtung Sport und Pädagogik zu machen, sei es der Sportlehrer, denn gut, da musst du gesund sein, geht nicht. Denkst du weiter, seit eh und je eh immer am körperlich Ertüchtigen, denke ich, vielleicht Tischler, Holzarbeiten, das interessiert mich, geht auch nicht. Und irgendwo kommst du halt an deine Grenzen, auch im Geist. Ich bin schon sehr, sehr, es stört.
Naja, klar stört, das ist ja eine Beeinträchtigung. Also es ist immer so, das habe ich ja schon vorhin gesagt, es ist so normal, dass der Körper funktioniert, dass man sich gar nicht über seinen Körper Gedanken macht. Ne? Also jedenfalls nicht bis zu einem bestimmten Alter. Aber wenn der auf einmal so mit 20 schon die Schulter nicht mehr richtig funktioniert und immer wehtut und es chronisch wird, also das ist ja wahnsinnig belastend. Haben denn die Leute um dich rum, deine Freunde, deine Familie dich da ernst genommen oder haben die gedacht, Mann, ey.
Oh, ich hoffe, sie hört gerade nicht zu, ja. Aber es gab eine Ex-Freundin, die mich belächelt haben. Meine, ja, das ist immer alles nur Kopfsache. Ich habe sie damals immer belächelt, dass das Kopfsache ist. Familie auch. Das ist alles nur, das bildest du dir ein oder das ist gar nicht so schlimm. Du musst einfach dich mal nochmal richtig reinhängen. Ja, und letztendlich, wenn sie gerade zuhört, kann ich ihr nur nochmal Danke sagen. Der Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe vor 5 Monaten, ich habe mich mal aufgrund anderer Begebenheiten mal zum Kopfklempner bewegt.
Und seitdem, aufgrund anderer Begebenheiten heißt was?
Ich hatte mit meiner Freundin mehr oder weniger ein, zwei Unreinheiten zu bekämpfen und dann hieß es mal, Meister, weiß nicht, vielleicht der Einfluss der damaligen Kindheit oder der Druck. Ne? Ich hatte jetzt gerade auch im Vorgespräch erwähnt, fällt ziemlich oft ins Klischee moderner Arbeitsalltag am Rechner oder halt als junger Mensch schüchtern, zurückhaltend, Schultern hängend, nach vorne. So ein bisschen habe ich da wohl anscheinend nochmal einen kleinen Schubser gebraucht und mit diesem Schubser so im Geiste haben sich, kann man ruhig sagen, so Blockaden gelöst, die, deswegen habe ich auch angerufen, Leute, wenn ihr draußen echt mit Dingen für Jahre kämpft, wo echt kein Mensch euch nicht mal einen Ansatzpunkt geben kann, geht mal vielleicht in euch, dreht euch um, links, rechts, wer ist neben euch, Familie, Menschen, die euch lieben und hört mal genauer hin, was die so sagen. Es kann echt mehr sein als das, was der Körper sagt. Es ist meistens nur ein Hilferuf. Deswegen hat es mir echt sehr gut geholfen.
Also das bedeutet, du bist in eine Verhaltenstherapie gegangen?
Ja.
Und hast da auch direkt erzählt, meine Schulter tut immer weh oder seid ihr da auf Umwege hingekommen?
Es war schon so ein Thema, wenn man halt zu einer Verhaltenstherapie geht oder allgemein einer klinischen Vorsorgebehandlung, dass man halt eben mal so drüber spricht, wo drückt, was ist der seelische Zustand, was ist der gedankliche Zustand, wo ist der physische Zustand gerade, und das war damals halt ganz klar, irgendwann vermischt sich das ja auch. Also dann wird irgendwann der physische Zustand auch zu einem Sorgezustand. Ich meine, so, wenn man es ganz extrem weiterspinnt, hatte ich schon teilweise echt Angstschweiß, wenn ich dran dachte, ich werde nicht mal meine Frau über die Schwelle tragen können, wenn ich sie geheiratet habe, geschweige denn irgendwann das 2 Kilo kleine Etwas in meiner Hand, was mein Sohn oder Töchterlein sein wird, weil ich einfach vom Schmerz nicht mehr tragen werden kann. Also da hat mir der Körper schon klar signalisiert, irgendwo ist da was zu viel, also der Druck wird zu groß.
Aber Robert, das bedeutet, du bist seit 5 Monaten in Behandlung, einmal die Woche 60 Minuten, gehe ich mal von aus. Und du hast jetzt schon das Gefühl, dass deine Schulter in dieser kurzen Zeit tatsächlich besser geworden ist?
Ich möchte erwähnen, dass das wirklich, ich hatte dazu noch einen Klinikaufenthalt, 2 Wochen nochmal akute, extreme Behandlung halt.
Psychotherapie oder? Okay.
Ja. Also es war ein Krisendienst in Berlin.
Ja.
Grüße ans Vivantes Klinikum im Urban.
Die kenne ich auch.
Die haben auch ein wenig richten können. Und halt der Spiegel, den halt eben einem die Familie immer vorhält oder Freunde, da möchte man nicht hinhören. Wenn man dann doch den Schritt mal macht und mal dann doch ein paar Sachen mehr durchschaut, all das, was man vielleicht in seiner Kindheit oder durch andere, wie soll man sagen, verstörende Begebenheiten vergessen hat, dann hat es in dem Fall bei mir tatsächlich, ist nicht so, dass ich jetzt komplett gesund bin. Es ist ja auch so, dass man als der Körper hat ein Schmerzgedächtnis, das trägt einen mit. Aber ich bin definitiv auf einem Weg dessen, wo ich so ein bisschen nach vorne gucke mit einem Lächeln und jetzt mir wieder nicht anfangen, den Druck zu machen, zu sagen, okay, das wird jetzt nächste Woche so, dass ich wieder Gewichte stemmen werde oder durch die Gegend fliege. Aber vielleicht greife ich dann doch nochmal nächstes Jahr an mit der Reha plus der Therapie, dass ich dann halt eben jetzt so auf einem guten Weg bin, sage, da bewegt sich was. Was ja halt 5 Jahre nicht mal ansatzweise der Fall war. Es war eigentlich eher Gegenteil, immer schlimmer.
Sag mal, Robert, und wie kannst du mit deiner Mutter da jetzt über die aktuelle Situation sprechen?
Ach. ich habe heute gelernt, ich soll ihr Frieden schenken.
Das ist aber schwierig.
Es ist schwierig, also ja, sie ist nicht Auslöser, aber sie hat ihren großen Beitrag auch geleistet als Mutter, genauso mein Vater auch. Mhm. Ich komme halt aus der Schiene, wo ich halt eben wirklich als kleiner Junge enormen Leistungsdruck hatte. Zusätzlich wirklich, glaube ich, so wie auch unsere Vorväter und Eltern der Nachkriegszeit, weiß nicht, so große Gefühle zeigen war es nicht, bis heute nicht. Und ist dann halt meistens sowas wie, ja, du dräng das mal erstmal zur Seite, du musst aber funktionieren. In meinem Fall war es sportlich. Ich glaube, es gibt viele andere Seelen auf diesem Planeten, die halt eben nicht sowas erlebt haben. Und
ja.
Deswegen habe ich angerufen, um mal halt etwas, worüber ich vor, ich möchte mal sagen, von einem Jahr nicht drüber nachgedacht habe. Nicht mal ansatzweise.
Also das finde ich immer irre.
Natürlich ein Zustand
ja.
ist, ich hatte so, ja, wie soll man das sagen, wie so ein Blinder, der nach etwas tastet, merkt, das stimmt was nicht.
Ja.
Ich spüre es, aber so richtig sehen und erkennen kann man es nicht. Und ja, ich glaube, da habe ich mir auch Grüße nochmal an die werte Frau, die mich da auf diesen Berg geleitet hat. Die weiß, wer gemeint ist. Es war auf jeden Fall eine tolle Begebenheit, dass ich da die Augen aufbekommen habe für eben ein Thema, welches halt vielen Leuten versperrt ist bis heute.
Psychosomatik. Robert, vielen Dank, dass du angerufen hast und alles Gute für dich.
Ich wünsche wirklich allen Menschen auf diesem Erdteil bei uns, die gerade zugehört haben, dass sie vielleicht mal einen ähnlichen Schritt gehen können und sich trauen, weil es ja heutzutage doch tatsächlich immer noch sehr, ja, zum Psychologen gehen ist ja immer noch so eine Sache für viele Leute.
Ach, ich wäre ja dafür, dass da jeder hingehen muss, zweimal die Woche. Das würde allen so gut tun. Wirklich.
Ich würde es so gut finden.
Dann würden auch alle wissen, dass es gar nicht so verrückt ist, sondern dass es ganz gesund ist, das zu machen. Und zwar für jeden. Aber gut. Ja. In diesem Sinne.
Es ist ein Gesprächspartner mehr im Leben.
Ja, und zwar ein kluger. Robert.
Wunderbar.
Bis
Danke
bald.
Sehr fürs Zuhören. Danke sehr. Ciao, ciao.
Gerne. Tschüss. Hi, Marco.
Hallo, schönen Abend.
Hallo, du rufst an aus Adlershof, bist 29
ja, genau.
Jahre jung.
Ja.
Und wir sprechen ja heute darüber, wie es sich anfühlt, als junger Mensch krank zu sein.
Ja.
Was ist deine Geschichte?
Oh, so einiert.
Ach, so einiert hast du gleich im Gepäck.
Ja.
Na dann, hast du Lust, mal so einiert zu erzählen?
Na ja. Oh, also ich hatte einen Handgelenkbruch vom Volleyball. Ein angebrochenes Gavorizhalterhose, linken Handmittelwurzelbruch, so einen erdnussgroßen Knochen, den habe ich mir angebrochen und 8 Jahre nicht richtig mit Nährstoffen versorgt, dann ist er mir abgeknickt beim Tennis.
Aha.
Ja, dann hatte ich noch Krebs, den habe ich nach 45 Tagen besiegt und ja, dann habe ich Bluthochdruck, da müsste ich eigentlich Beta-Blocker nehmen, aber warum soll ich mein Herz blocken? Ist auch so ein Nonsens für sich, einfach schlagen lassen.
Aber Marco, das ist schon stark, wie du das hier aufzählst. Ne? Das ist so wie so ein Einkaufszettel eigentlich. Dann habe ich meine Hand gebrochen, dann hatte ich noch Krebs.
Ja, und davor hatte ich noch ein Furunkel, einen Pickel, ja, den man eigentlich auswaschen müsste.
Oh, Marco,
nur, weil ich mir mal die Kopfhörer falsch reingesteckt habe.
Aber du willst doch nicht einen Furunkel damit vergleichen, dass du mal Krebs hattest. Was ist denn los mit dir? Oder ist es...
Na wieso? Stufe 5 von 10, also mittelmäßig großen Krebs, 1 Zentimeter großen Metastase im Bauch-Lungenbereich.
Ja, aber dann hast du ja schon richtig was durch.
Ach, so geht alles vorbei.
Hast du es dabei auch schon immer gedacht, dass alles vorbeigeht?
Na, mir ging es immer gut.
Wie kam das, dass dir immer gut geht?
Einstellung?
Ja.
Das Wissen? Ja. Man muss halt irgendwie damit umgehen und auf bessere Zeiten hoffen und was dafür tun.
Und was kann man dafür tun in der Situation, deiner Meinung nach?
Ja. Schlau machen. Mitarbeiten.
Mhm. Und was hattest du für einen Krebs?
Boah, naja,
Sag jetzt nicht, das weißt du nicht mehr.
Ja, ich weiß es ganz genau. Muss ich das sagen? Ja,
nee, also nee, du musst es nicht sagen.
Lungenbereich, ja.
Du musst es nicht sagen.
Ja.
Also ihr müsst ja nichts. Also, ja. Das ist das Schöne.
Das ist eine Grundschulgeschichte so. Hat sich verschleppt über die Jahre und dann vor ein paar Jahren irgendwie, keine Ahnung, ist Krebs draus geworden. Mhm. Hatte Schmerzen, ist eine Zellwucherung gewesen. Und ja, dann werden die schnell und langsam wachsenden Zellen angegriffen bei einer Chemotherapie und dadurch wird der Krebs zurückgedrängt.
Okay.
Ja, die schnell wachsenden Zellen sind die Krebszellen und die langsam wachsenden Zellen sind die normalen Zellen. Das sind Zellbohrungen. Die wird einfach vernichtet.
Und wie lange bist du jetzt schon?
Wenn man HIV hat und die Tabletten nimmt, dann kann man das auf ein gewisses Limit runterdrücken. Und wenn man die Tabletten weiter nimmt, dann kann man das auch loswerden wahrscheinlich. Mhm. Dann ist es nicht nur nicht ansteckend, sondern auch komplett weg vielleicht.
Und Marco, wie lange, also hast du jetzt die Diagnose, dass du komplett geheilt bist?
Nee, ich weiß das. Also das hat der Arzt mir gesagt. Ich werde regelmäßig untersucht und ja, wenn ich hingehe, ich weiß einfach, dass ich gesund bin.
Na, ist doch super. Du fühlst dich durch jede Frage von mir so ein bisschen angegriffen, ne?
Ja, ich bin irgendwie leicht, ja.
Leicht genervt, aber ich habe einfach bloß, ich wollte einfach bloß wissen, ob die Diagnose ist, dass du geheilt bist. Sag kein Vorwurf, also ist nicht ein klassischer Vorwurf, würde ich mal sagen.
Ich bin vollkommen gesund, hat der Psychologe gesagt. Das ist nur eine normale Reaktion auf mein Umfeld.
Ach, der Psychologe, da war ich ja gar nicht, ja, ich war gerade beim Onkologen.
Ich habe mit den Ärzten gesprochen.
Ja.
Urologen? Onkologie.
Ja. Na gut, wir vermischen jetzt hier einiges.
Geschichten, ja.
Ja. Also du bist komplett gesund, das ist doch toll.
Ja.
Ja. Dann wünsche ich dir, dass du gesund bleibst.
Hm.
Marco.
Ich bin immer gesund. Ich bin munter. Steh auf, Männchen und so und so weiter.
Ja.
Pipapo.
Pipapo. In diesem Sinne, mach's gut, Marco.
Dankeschön, euch einen schönen Abend und gute Besserung.
Danke sehr. Markus?
Ja, hey.
Oh, der nächste schlechte Laune, du tippst doch ja nicht.
Naja, was soll man davon halten, kurz war.
Wovon?
War ein bisschen mehr verarscht als wir als andere, glaube ich.
Ja, mich, ne?
Ja, denke ich auch.
Ja. Na gut, aber da muss man auch mitrechnen.
Denke ich, ja.
Ne? Markus, du bist 30 Jahre jung?
Ich bin 30 Jahre jung, ja.
Rufst an aus Buko, wie geht's dir heute?
Ukro, mit U, U-C-K-R-O. Wie geht's mir heute? Heute geht's mir einigermaßen gut.
Ja?
Koch gerade ein bisschen Mittag für die Alten morgen, aber ja, ich rufe eigentlich an, weil, weiß ich auch nicht, ihr habt da so verschiedene Themen und ich rufe aufgrund dessen an, so Depressionen so.
Aha.
Ist ja manchmal auch ein schwerwiegendes Thema. Und
meistens, ja.
Die schleppt man auch ziemlich oft mit rum und ich schleppe das schon eine ganze Weile mit rum und manchmal ist es einfach gut, so ein bisschen mal drüber zu sprechen, weil, ja, aufgrund dessen zum Psychologen will ich definitiv nicht, weil ich mir denke, ja, das schafft man auch alleine, wa?
Wie kommst du darauf, dass man es alleine schafft?
Ja, wenn man zum Psychologen geht oder was weiß ich, Therapie, kommen die meisten kaputt da raus, als wie sie überhaupt drin gegangen sind, weißt du?
Ja, hast du da Studien irgendwie gelesen oder angefertigt oder ist das dein Gefühl bei Freunden?
Ich kenne Menschen, die, ja, Freunde, die selber reingegangen sind und schlimmer rausgekommen sind, als wie sie überhaupt waren.
Okay. Und es wurde bei dir auch nie eine Depression diagnostiziert, sondern du weißt aber von den Symptomen her, dass es dir, also dass du depressiv bist.
Ziemlich, also zwiegespalten eher sogar.
Was bedeutet das?
Naja, was bedeutet das? Schizophrenie in der Hinsicht. So, man musste manchmal so, früher als Kind musste ich mal einen Test machen, habe ein Auto zerschossen damals. Und dann wurde halt bei einem Psychologen, da durfte ich mal hin, Tests so durchgeführt und war leichter Andrang zur Schizophrenie. Zwiegespalten, kommt drauf an, so, die ganzen Situationen so. Da verändere ich manchmal meine Persönlichkeit und ja, versucht man dann auch hin und wieder zu bekämpfen und alles. Meistens so ein Kampf mit sich selber, sag mal jetzt ehrlich. Und naja, ich sag mal so, viele haben jetzt so vom Raushören jetzt sage ich auch mitgekriegt, dass manche empfehlen, dahin zu gehen, aber ich selber denke mir dadurch aus dem Bekanntenkreis auch schon, dass es einfach nicht unbedingt der richtige Weg ist, war, weil man kommt da rein, je nachdem, was man so für Sorgen hat und kommt schon wieder schlimmer raus, als wie man überhaupt war. Man ist ein veränderter Mensch. Manche laufen rum wie Zombies. Und
Okay, aber also aus meinem Wissensstand ist es ja so, dass sowohl bei Depressionen als auch bei Schizophrenie man es auf alle Fälle mit Tabletten versuchen kann und Antidepressiva, also wenn man richtig eingestellt ist, dann wirken die ja auch. Aber das ist alles was, was dir dann eher Angst macht, ja?
Ja, nicht unbedingt. Also ich habe es ja selber mit eigenen Antidepressiva versucht. Also
wo hast du die denn her?
Naja, nicht die in der Hinsicht. Also ich habe getifft, ich habe verschiedene Arten an Drogen versucht zu nehmen, so dass ich mich selber zurückhalten kann beispielsweise. Und
okay, also ich will mal sagen, also Haschisch ist nicht ein klassisches so, also Antidepressiva.
Naja, was willst du denn dazu sagen? Also wenn du mit, weiß ich auch nicht, wenn du ohne Vater groß wirst, dann kommt ein Neuer, kriegst du mal in die Fresse, irgendwann hast du dann keine Freunde mehr, musst dich versuchen zu, was weiß ich, ja, dass du Respekt oder was weiß ich nicht was erreichst oder angesehen wirst, versuchst du halt mitzuhalten und machst du dies, machst du das und irgendwo wirst du halt nicht mehr angesehen, weißt du, oder keine Ahnung, du bist ein kleiner Mensch, der Hilfe sucht und stehst einfach nur noch da alleine und hast halt keinen Zugriffspunkt, wo du drauf zugreifen kannst oder wer mal auf dich zukommt, weißt du, wer deine Probleme eigentlich richtig so hört, so, weißt du.
Mhm.
Und ja, manchmal auch schon durch Arbeitswegen, weißt du, bin gelernter Koch und alles und da treibt dich wieder in andere Sachen mit drin, weißt du, das ist... Findet halt keinen Ausweg so manchmal.
Markus, vielleicht ist in den nächsten 2 Stunden jemand dabei, der ja auch psychische Probleme hat, Depressionen und so weiter, der da einen anderen Weg gegangen ist als du. Und
definitiv, denke ich auch schon.
Und bei dem du da zuhören kannst und das vielleicht auch nochmal ganz interessant für dich wird. Auf alle Fälle.
Ich gehe auch schon einen ganz anderen Weg, also so ist ja nicht.
Auf alle Fälle schalten wir ja jetzt rüber. Aus dem Blue Moon wird ja jetzt die Late Line. Deswegen würde ich mich von dir verabschieden, Markus. Und du kannst. Ja, aber ich denke mal, die nächsten 2 Stunden werden für dich auch nochmal spannend. Vielleicht kommt ja tatsächlich was für dich raus. Und alle anderen sind natürlich auch eingeladen. Mach's gut, Markus, ja?
Ja, herzlichen Dank.
Tschüss, wir hören jetzt Musik und dann hören wir uns gleich wieder zum Thema als junger Mensch krank sein. Wunderschöner Song. Deine Eltern mit Augen zu.
Fritz. Und das hört man.